Hallo und herzlich willkommen zurück zum 60. Shotcuts Podcast. Wir sind immer noch in der Winter Season und zwar zum letzten Mal jetzt in Teil 4. Ja, diese Season machen wir in Vierteiler. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, spätestens jetzt wisst ihr es. Und ich habe wie immer Neji und Jaku dabei.
Hallo.
Guten Tag.
Kleiner Spoiler, wahrscheinlich tatsächlich das letzte Mal in dieser Dreierkonstellation.
Oh.
Aber was haben wir für Anime heute?
Wir haben heute Card Capture Sakura Clear Card Arc.
Dazu noch Fate Extra Last Encore mit einer abstrakten Fate-Geschichte.
Dazu kommt dann Märchenmädchen mit Zauberei und hübscher Hexerei.
Und den Anschluss macht dann Hakata Tonkotsu Ramens ein Action-Krimi-Anime mit ein paar Ramen.
Vielleicht hat er auch eine super Ramenhandlung.
Wer weiß.
Mehr dazu später. Jetzt aber erstmal unser erster Anime, den darf ich euch sogar vorstellen. Hat 22 Episoden, die Rede ist von Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, wird uns also auch noch nächste Season begleiten. Ist ein Abenteuer-Action-Slice-of-Life-Drama-Comedy-Magical-Girl-Romance-Anime, adaptiert von dem bekannten Manga von Clamp, Studio wie immer Madhouse und lizenziert hat es Wakanim. Welche Überraschung. Die Beschreibung. Es ist April und die Kirschblüten blühen. Sakura, die nun in der 7. Klasse ist, tritt wieder auf ihren alten Freund Shaolan, der für einige Zeit nach Hongkong zurückgekehrt war. Aber ihr friedlicher Alltag wird plötzlich von den Clowcards unterbrochen, mit denen etwas ganz und gar Seltsames vor sich geht. Zudem ereignen sich mehrere mysteriöse Vorkommnisse in Tomoeda. Sakura wird von einem Schlüssel geleitet, der ihr in einem Traum erscheint und beginnt daraufhin erneut Karten zu sammeln. Aber dann kommt eine neue Schülerin in Sakuras Klasse. So, was haltet ihr davon, den alten Schinken von 1998 zurückzuholen? Danke.
Ja, was kann man dazu sagen? Natürlich wissen wir noch genau die ganzen Handlungen und die ganzen Arcs aus früher, als es noch bei uns im Fernsehen lief. Und wer hat es damals nicht geschaut?
Tatsächlich habe ich den irgendwie 2009 gerewatcht, deswegen, ich weiß nicht, hattest du damit Probleme? Nee, Quatsch, 2000 war gar nicht, ist gar nicht so lange her, 2012, 13, 14, irgendwann habe ich den rewatcht. Nee, hattest du Probleme mit der Story? Weil, also eigentlich ist die Story ja, sag ich mal, recht plump.
Naja, was ist Probleme? Probleme jetzt nicht, aber ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus. Ich habe es halt nur damals so beiläufig immer geschaut, wenn es halt lief. Aber ich bin jetzt nicht so fest in der Thematik drin, dass ich jetzt die Story zusammenreimen könnte.
Schade.
Aber was mir halt aufgefallen ist, dass dieser Teil zumindest, die Fortsetzung, deutlich kitschiger ist, wie ich den Anime in meiner Erinnerung habe.
Ich verstehe auch nicht, warum, also welche Entscheidung bewegt die dazu, genau das zu machen, weil die machen damit ja nur künstlich ihre Zielgruppe kleiner, weil guck mal, wir drei haben es alle das Original gesehen, aber das, ohne Witz, diesen Shoujo-Kram, tut mir leid, ich kann mir das nicht angucken. Ich spüre schon, dass meine komplette Männlichkeit schrumpft, wenn ich mir den nur angucke. Das fängt schon an, da war so eine Szene, wo Shaoran zurück aus Hongkong kommt und dann sofort auf Sakura trifft und dann, oh, die ist so quälend lang und die ganze Zeit irgendwie so, und bleibst du jetzt für immer? Ja. Oh, das ist so schön. Ja. Und alles vor diesen kitschigen Blumenhintergrund.
Genau. Das wollte ich auch ansprechen, weil die Kirschblüten, ey, die waren durchgehend. Es war so, als ob die gar kein Ende haben und die Bäume, auch wenn die sogar etwas von Weitem auch gefilmt wurden, du hast einfach nur gesehen, die Kirschblüten fallen und es vergehen sogar Tage, ne? Die Geschichte wird ja über mehrere Tage erzählt und es fallen immer die gleiche Anzahl an Blüten herunter und der Boden ist komplett voll mit denen, aber die Bäume, die juckt das nicht, die sehen immer noch genauso aus. Wie es ist.
Aber damit habe ich tatsächlich weniger Probleme. Ich meine wirklich dass da einfach so irgendwie, wenn die in Gedanken verloren sind, dann einfach dieses, was sich in den Gedanken abspielt, einfach vor irgendwelchen Blumenhintergründen da passiert. Also es ist, sowas, wir sind nicht, also es ist wirklich nicht für Männer, also nicht im Ansatz gemacht. Ist dann auch irgendwo diese Teddy-Tausch-Szene da, wo die sich dann das letzte Mal gesehen haben, als sie noch in die Grundschule, also als beide noch in die Grundschule gegangen sind, haben sie sich gegenseitig Teddys genäht und er hat seinen Teddy Sakura genannt und sie hat ihren Teddy Shaoran genannt und so und nein.
Es sei, Ist eigentlich Shinji ein Fan von Cardcaptor Sakura?
Das kann gut sein. Also ich ohne Witz, ich bin also jetzt auch kein... Wie gesagt, ich habe den rewatcht und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich mag Cardcaptor Sakura eigentlich auch, aber vielleicht liegt es auch damals einfach daran, dass es nur mit extremstem Mehraufwand möglich gewesen wäre, den so krass kitschig Shoujo zu machen. Weiß ich nicht. Ja, immerhin sitzt ja auch zu größten Teilen tatsächlich das Team von damals dran, zumindest was so den Regisseur angeht. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Wir können noch ein bisschen mehr über den Plot sagen, weil wir wissen ja jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht, was mit diesen Clearcards jetzt auf sich hat aus der Beschreibung.
Ja, die hat ja auf jeden Fall ein komplettes Buch, was sie halt immer mit hat. Sind alle ihre Karten halt gläsern geworden, das heißt, die sind unwirksam, so gesehen.
Also quasi durchsichtig im Englischen clear.
Ja, genau, und wo halt sie später dann durchgehend irgendwelche Träume hat, wo irgendein verkleideter Typ oder Frau, wer Gott weiß, das ist halt auf irgendeinem Drachen da herumreitet und da die absolute Zerstörung der Stadt und so weiter da fortführt, erscheint dann bei ihr dieser neue Schlüsselanhänger, glaube ich auch, ne? Den sie gekriegt hat.
Korrekt.
Ja, der so OP aussah, wo man sich wieder dachte, ja, das ist es.
Und tatsächlich die Kampfszenen am Ende, also das war jetzt natürlich auch jetzt sehr kurz, also sie wurde einfach von so einem Stück Wind verfolgt und hat dann immer bemerkt, oh, ich brauche neue Zaubersprüche, ich habe ja einen neuen Schlüssel. Und
nein, du hast ganz vergessen, die Kirschblüten waren auch da, die wurden schön hochgefegt wieder, dann ging es wieder runter.
Wie konnte ich dieses Detail nur vergessen? Was mich auch noch extremst genervt hat, Entschuldigung, dass ich wieder darauf zurück muss, zum einen, wie die Charaktere sich verhalten, irgendwie so, oh, dass die sich so ganz behutsam anfassen und irgendwie so ganz schüchtern sprechen. Ich kann mit solchen Charakteren auch einfach nicht, auch in der Realität nicht. Also deswegen, das kann gerne in jedem Boys Love drin vorkommen, aber, aber wenn ich diesen Anime mögen soll als Mann, nein, dann müssen die Charaktere auch ein bisschen auf uns Männer zukommen. Vielleicht fehlt uns auch einfach im Podcast irgendwie, wer weiblich ist, als Gegenmeinung. Und dann kommen auch noch die hohen Stimmen dazu. Es sind die Stimmen von damals, das kann man denen zugutehalten.
Gut.
Aber what the fuck, also ich wusste bislang nicht mal, dass Menschen so hoch sprechen können. Und zwar konsistent, ohne dass die Stimme irgendwie bricht.
Das stimmt.
Jakun, du noch Worte dazu.
Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt, ja.
Nervig.
Ich komme damit nicht, ich hab's halt, weiß nicht, vielleicht ist auch so ein Nostalgiefaktor noch bei mir dabei. Es ist aber nicht dasselbe wie damals.
Dabei haben die ja wirklich eigentlich alles versucht. So, die haben sogar im Opening, das Opening klingt eigentlich auch sehr ähnlich als das damalige. Sind Soundtracks von damals draußen dabei wieder. Die Titelvorschau sieht so aus wie damals. Ja, aber irgendwie uns kann es nicht abholen.
Also wir werden damit nicht warm.
Aber ich denke, ihr wisst, wer damit warm werden kann, welche Art von Zielgruppe. Das haben wir, glaube ich, hinreichend beschrieben. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Fate Extra Last Encore.
Ja, Fate Extra Last Encore wird 12 Episoden haben. Ist ein Action-Drama-Fantasy. Wurde von einem Videospiel adaptiert. Und das Studio-Chef sitzt dran. Ein Simulcast gibt es leider keinen, was irgendwie sehr verwunderlich ist. Und der Plot. Leere. Nichts als Stille und Dunkelheit. Das ist alles, was Hakuno Kishinami in seinem Gedächtnis noch vorfinden kann, als er in einer merkwürdigen, virtuellen Welt zu sich kommt. Ohne eine einzige Erinnerung an die Vergangenheit findet er sich nun in einem Kampf ums nackte Überleben, dessen Gewinner einen Preis von unschätzbarem Wert winkt. Der heilige Gral, der Gral, so heißt es, könne seinem Besitzer jeden Wunsch erfüllen, und so muss Hakuno sich gemeinsam mit seinem geheimnisvollen Servant in einen Kampf um Leben und Tod, Freund und Feind zugleich erwehren. Doch mehr als nur der Gral lockt Hakuno eine Antwort auf die wichtigste aller Fragen. Wer bin ich?
So.
Ja.
Zufälligerweise habe ich in letzter Zeit Fate Stay Night Heaven's Feel 1 Pre-Stitch Flower gesehen. Keine Ahnung wo. Und ich muss sagen, also die Fate-Reihe zeichnet allgemein eigentlich immer aus. Deswegen hat sie auch sehr viele treue Fans und Leute, die damit nicht wirklich warm werden. Dass sie extrem selbstreferenziell ist und sehr viel so zwischen den einzelnen Teilen halt an Plot aufbaut. Und ich kann mir denken, ich bin nicht der krasseste Fate-Fan, aber wenn es mir schon auf die Nerven geht, dass waschechte Fate-Fans diesen Anime hassen werden. Also es tauchen die ganze Zeit wirklich Charaktere auf aus den Fate-Universen, wie zum Beispiel Rin Totsaka, Shinji und Sakura Mato. Und die sind halt auch, die eine ist Krankenschwester, die anderen beiden sind irgendwie Schüler. Sie sind halt einfach, sie sehen einfach nur so aus, sie sind einfach auch nicht dieselben, noch nicht mal von ihren Charakteren. Das merkt man allein schon daran, dass man denen andere Synchronsprecher gegeben hat als ihre Alter Egos. Und ja, ich glaube, dass das ist tatsächlich ein Fate-Anime ist für Nicht-Fate-Fans. Keine Ahnung. auch diese Zielgruppensegmentierung verstehe ich nicht.
Aber ich muss sagen, es hat ja auch nicht schlecht angefangen. Also erstmal so ist der Anfang so schlicht gehalten, einfach nur, wo Schüler einfach nur in einer Klasse sitzen, denen wird halt das System ein bisschen erklärt, ne, von den Servants und so weiter. Und ihr dürft halt nicht diesen einen, ich glaube, das war so ein Bestattungsort, den die irgendwie nicht besuchen sollten oder so, ne? Wie ich das verstanden habe. Das
ist eine Verbrennungsanlage.
Auf jeden Fall, dass die dort auf jeden Fall bei einer Verbrennungsanlage sind und dort alle Leichen reingeworfen werden, die leider diese Tests nicht bestehen, wo halt Schüler, ne, Wettkämpfe halt austragen. Zum Beispiel fand ich schon die Situation, da war ich ein bisschen verwirrt auch, wo am Anfang so Schach gespielt wird. Jaja. Und ich fand das Schach schon ganz cool. Also es war so, wirklich, die setzen da so eine Figur auf der anderen auf und dann verschwindet diese Figur auch. Also fand ich von der Animation auch schon ganz cool. Und dann am Ende, wo der kleine Junge, keine Ahnung, 14, 13, irgendwo so ein Dreh ist und sagt, ja, hey, ich setze dich jetzt Schachmatt. Setz den Schachmatt. Und dann kommt da einfach so ein Speer, der den da durchsticht. Und der Typ einfach nur umkippt und ich mir denke, okay, war das jetzt virtuell gemeint oder ist der Typ jetzt wirklich verreckt?
Um jetzt nochmal zu dem wirklichen System zu kommen. Also uns wird das ja so erzählt, dass es diese Moon Cell gibt, die irgendwie auf die Erde diesen Heiligen Gralkrieg projiziert in Form eines Systems, was Seraph heißt. Und jetzt werden halt Leute in dieser Oberschulprojektion gefangen. An die 100, wie viel waren es, 125 Leute oder so. Und die müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Und das wird, ich verstehe auch nicht, also, ich verstehe auch nicht so ganz die Wahl des Studios. Es fühlt sich halt auch mehr nach einem Chef-Anime an, als nach einem Fate-Anime, weil es einfach, allein wie die Schule gestaltet ist, wie die Klassenräume gestaltet sind, irgendwie sind da permanent irgendwelche LSD-Farben, irgendwelche Psycho-Disco-Kugel-Formen, die irgendwie die ganze Zeit durch die Luft wackeln. Ja. Ich muss sagen, also damals mochte ich das nicht, als ich noch nicht viel Anime geschaut habe. Mittlerweile finde ich sowas eigentlich immer, also ich mag den Stil von Chef sehr gerne mittlerweile. Der ist ein bisschen deep und das mögen wir ja, wir Anime-Journalisten. Aber es fühlt sich nicht wie Fate an.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, es ist halt einfach, irgendwie passt es nicht wirklich zu Fate. Ich habe eigentlich, bevor ich halt die Folge mehr angeschaut habe, wirklich darauf gehofft, dass es halt wieder so ein Fate-Anime wird mit halt richtig guter Animation, wie auch Fate Stay Night, glaube ich, war es, der irgendwie vor ein paar Jahren rauskam. Und es war einfach irgendwie, weiß nicht, ein bisschen enttäuschend, weil Chef hat seinen eigenen Stil halt und ja, muss man lieben oder hassen.
Ja, auch die blutigen Szenen fand ich auch schon krass, also wo unser Hauptcharakter da die ganze Zeit läuft und dann die ganze Zeit von seinem Besten, also vor allen Dingen, die laufen erstmal so und sagst so, hey, du bist mein Freund, ne, und du wirst mich nicht verraten, weil es wurde angekündigt, dass jetzt eine Reinigung stattfindet, dass jetzt, ne, die unnötigen Schüler gekillt werden müssen und nur der Stärkste überlebt halt, so wie es halt immer ist, und die laufen dann diesen einen Gang entlang und ich denke mir so, aber bestimmt kommt jetzt was. Und dann genau irgendwo, fast am Ende des Ausgangs, wo so ein Lichtstrahl da rauskommt, wo wirklich der Ausgang ist, kommt sein bester Freund und der sticht den einfach
nur. Der übrigens Shinji Mato ist.
Genau.
Zumindest sieht er aus wie er. Das ist verwirrend.
Ja, und ich denke mir so, okay, er sticht ihn fast nieder und der wäre schon eigentlich tot, aber nein, da kommt dann noch so eine Steinfigur, die ihm dem nochmal, ich glaube, an dem Rippen hier, ne, also im Rücken hier, oder nee, an der Seite selbst, genau, hat den sogar komplett getroffen und das ist schon ein tödlicher Stoß gewesen, aber nein, er ist so cool und kann immer noch stehen und läuft weiß, weiter.
Und er weiß sofort, wo er hinrennen muss, um Rettung genau. zu finden, nämlich zu dieser Verbrennungsanlage und dann springt er da rein und trifft natürlich... Wie sollte es auch anders sein, direkt in der ersten Folge Saber in Form von Kaiser Nero Claudius. Und Kaiser Nero Claudius ist auch weiblich.
Normal.
Weil Brüste machen einfach mehr Aufmerksamkeit. Also, bye bye, King Arthur.
Okay.
Ja, fassen wir also zusammen. Die typische Tod in der virtuellen Welt gleich Tod in der Realität Prämisse mit ganz vielen Leuten, die in dieses Spiel geworfen werden. Können wir auch weitermachen mit dem nächsten.
Natürlich. Wir kommen zu Märchenmädchen, besteht aus 12 Folgen. Die Genre Art ist Comedy und Fantasy, Mark Dimmler. Adaptiert von einer Light Novel und kommt vom Studio Hoods Entertainment und den Simulcast hat sich Anime on Demand geholt. Kommen wir zu dem Plot. Eigentlich hing Hazuki nur ihren Tagträumen nach, als sie plötzlich von einem Origin-Märchen auserwählt wurde, an der Schule für Hexerei zu lernen. Dorthin gelangte alle von einem Märchen auserwählten Mädchen, die zusammen für die große Hexennacht trainieren. Bei dem Turnier müssen die Japanerinnen sich gegen die Märchenmädchen verschiedener Nationen behaupten. Mit dabei sind nicht nur Indien, England und Russland, sondern der größte Konkurrent sind niemand Geringeres als die Märchenmädchen aus Deutschland. Als Gewinn winkt keine Kleinigkeit. Der Gewinnerin wird auf magische Weise ein Wunsch erfüllt. Wer hätte es gedacht?
Oh, ich will gar nicht wissen, was dieser Wunsch sein wird, den sich unsere Protagonistin wünschen wird.
Ah. Kleidung?
Freunde?
Werdet alle meine Freunde.
Apropos Kleidung. Allein schon, als ich im Opening gesehen habe. Einfach das da 3-4 Nacktszenen und 3-4 weitere Szenen, wo sie in Klappen Sportbloomers da rumläuft. Wusste ich, dass ich diesen Anime vergessen kann. Als sie dann auch noch die Hälfte der gesamten ersten Folge nackt rumgelaufen ist, weil sie...
Und nichts gezeigt wurde, das wolltest du argumentieren?
Das ist mir egal. Weil sie da in dieses Onsen gegangen ist, als sie in dieser neuen Welt angekommen ist. Und sie dann eine verrückte... gejagt hat und sie deswegen sich nicht anziehen konnte und nackt überall vor ihr weglaufen musste, was dann über die halbe Folge gezogen wurde, wusste ich, dass ich diesen Anime einfach mal beiseite legen kann. Doch dazu waren die Szenen aus dem Opening, das waren einfach diese Szenen, die jetzt in der Folge gezeigt worden sind. Das ist immer ein Qualitätsindikator für einen guten Anime, ob die Opening-Animationen überzeugen können.
Ja, ich wurde mit dem Anime auch nicht wirklich warm. Irgendwie allein schon, wie es halt anfängt von wegen diese Pseudo, was auch immer, hier, oh, es gibt Geschichten, die sind so und so, es gibt Geschichten, diesen das und Geschichten werden geschrieben von Menschen und was auch immer. Ja, ach, ne. Kannst du nicht bringen mit so einer Story. Und dann kommt noch diese Erzählergeschichte, ja, sie hat keine Freunde und damit meine ich nicht das. Und damit meine ich nicht das. Und dann meine und so weiter, halt 3 Minuten lang. Und denke mir, also, jo, kannst du mal zum Punkt kommen jetzt? Und an solche Momente hat der Anime halt die ganze Zeit über irgendwie.
Okay, also von euch beiden hört es sich jetzt so an, dass es ein 0815 Anime ist. Ne?
Willst du was anderes behaupten oder was?
Naja, irgendwas Positives müssen wir ja sagen, oder?
Versuch's.
Sagen wir es mal so, Animation war aber auf jeden Fall schön. Das wurde auf jeden Fall gut gezeichnet, das kann man nicht widersprechen. Was die Story betrifft, ja, bis jetzt entwickelt sich das so jetzt in der ersten Folge. Die lustigen Szenen jetzt, klar, Geschmackssache, Comedy halt, ne, muss man halt schauen. Ich persönlich fand das jetzt nicht schlecht, jetzt, dass die jetzt da die Hälfte der Folge nackt rumgelaufen ist, ja, kommt jetzt drauf an, ne, aber... ich würde halt sagen, sie hat so einen anderen Start gehabt als jetzt andere Magical Girl Animes, also hier ist die Wesis da nackt rumgelaufen und sie hat da so ein magisches Buch, wo die sich da denken, hey, bestimmt ist es schon wieder irgendwas overpowered, also ich denke mir das auf jeden Fall, wo sie schon so angeschaut wurde. Und ich hoffe mal, dass der sich ein bisschen besser entwickelt als andere.
Ja. Ich fasse mal ganz kurz die Prämissen zusammen. Wir haben okay. Die typische, sie kommt an eine Schule für Magier-Prämisse. Wir haben eine typische Prämisse, dass das sozial unfähige Mädchen unser Hauptcharakter ist, die Freunde findet, finden will. Und wir haben wieder diese typische Prämisse, dass irgendwelche Märchen sagen und deren wichtige Charaktere von unseren Charakteren verkörpert werden. Es sind drei Argumente, die mir zeigen, dass dieser Anime in wirklich keine Richtung steuern wird, die irgendwas von Fortschritt hat.
Ein Punkt hast du vergessen, und zwar, dass sie in ihrer echten Welt in der Klasse hinten rechts saß am Fenster.
Das reicht, das war der entscheidende Punkt.
Krasses Anime-Klischee. Ja, und man könnte jetzt auch noch anführen, dass sie halt die ganze Folge irgendwie nackt sind und in viel zu kurzen Kleidung für Mädchen, die wie 12 aussehen, ich bitte euch.
Allein schon, dass sie durchgehend wieder heult und kein Vertrauen hat, das ist wieder so eine Sache, denkst dir so, nee, gebe ich mir nicht mehr. Das war's. So.
Also, vielleicht hätte sie einfach niemals dieses unsichtbare Mädchen in ihrer Welt treffen sollen, niemals die Verfolgung aufnehmen sollen und niemals diese Bibliothek finden wollen. Dann wäre dieser Anime halt auch niemals zustande gekommen. Passt auf jeden Fall in unsere Zeit. In unsere Zeit der generischen Geschichten. Mal schauen, wie generisch unser letzter Anime ist.
Genau.
Darf ich auch vorstellen. Es handelt sich um Hakata Tonkotsu Ramen. Hat 12 Folgen, ein Action-Krimi-Thriller. Adaptiert von einer Light Novel. Macht Studio Sate Light. Und der Simulcast läuft bei Crunchyroll. Beschreibung. Auf den ersten Blick sieht Fukuoka wie eine friedliche Stadt aus, doch das Verbrechen tobt hinter den Kulissen. Sie ist ein Schlachtfeld für Profikiller und eine urbane Legende besagt sogar, dass es ein Killer für Profikiller geben soll. Assassinen, Detektive, Rachesüchtige, Informanten, Folterexperten, all ihre Geschichten verstricken sich, bis der Killer für Profikiller schließlich die Bühne betritt.
Dum, dum, dum.
So, wie generisch ist unser Anime?
Stark.
Starkes Argument.
Naja, so viele Action-Krimi-Thriller gibt es jetzt eigentlich nicht in Anime-Szene. Zumindest nicht so halt, so wie er es halt präsentiert, finde ich. Der so generische jetzt nicht unbedingt. Er hat sogar einen Protagonisten, der sehr hervorsticht, was den Anime aber leider nicht besser macht.
Das ist tatsächlich sehr bold, die Entscheidung, sowas zu tun.
Ich verstehe es überhaupt nicht. Dieser, ich weiß, ich habe schon seinen Namen vergessen. Ich glaube, wurde überhaupt der Name überhaupt erwähnt, weiß ich gar nicht mehr. So irrelevant war er für mich. Unser Main Char quasi, oder einer unserer Main Chars, der sich quasi als Frau kleidet, weil es halt sein Fetisch ist. Und eigentlich ist die Geschichte ja schon relativ ernst. Es geht halt um diese um diese Stadt halt, wo halt 3% der Bevölkerung Auftragsmörder sind und wie sie sich halt gegenseitig halt die ganze Zeit irgendwie planen zu ermorden. Sprich, eigentlich eine interessante, ernste Geschichte, und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum sie die Entscheidung getroffen haben, einen Protagonisten da reinzupacken, der ja sich wie eine Frau kleidet.
Es gibt ja auch echt viele gute Ansätze. Allein schon irgendwie dieser Jazz- und Club-Vibe irgendwie ist stilistisch, kann man da viel rausmachen. Und auch Storytelling-mäßig, da ist ja dann unser Polizist, der so einen Luftballon platzen lässt, um einfach, also es, um dann einfach zu sehen, wie die Leute um diesen Bürgermeister sich verhalten, und Bodyguards würden sich nämlich, weil sie denken, es war ein Schuss, sofort irgendwie dazwischen werfen und um den herum, und Auftragsmörder gehen sofort in so eine Angriffsposition. Und daran hat er sofort halt die Dame links von ihm entlarvt. Und das ist ja cool gemacht. Auch so auf der anderen Seite, der Auftragsmörder, das ist hier so eine Leiche in einem Trolley wegschubsen und so. Dann hätten wir auch noch eine weitere Partei, nämlich Main-Charakter, ja, 2, 3, 4, je nachdem, wie man es nennen will. unseren Auftragskiller, der von der einen Stadt in die andere transferiert wird.
Auch hier sage ich, wer hat das Charakterdesign bei der Leitnahme geführt? Einfach wieder so ein, weiß ich nicht, ach, geht mir jetzt schon auf den Sack, der Charakter, dieser typische unbeholfene, oh, ich bin ein sehr netter Typ und oh, kann ich überhaupt jemanden umbringen? Und was auch immer, nee, einfach funktioniert nicht. Dafür ist mir dann doch die Story etwas doch zu ernst, dass da die so einen Charakter hervorbringen.
Ach, du meinst den Opferauftragskiller?
Genau, der halt...
Der im Supermarkt seine Mordwaffe einkauft.
Ja, das war so ja. Gut.
Der dann sich bei seinem Opfer zu Hause versteckt, nur dass dann irgendwie zwei andere kommen, denen er dann die Tür aufmacht und dann meinen die, ey, wir haben ein Begrüßungsgeschenk für dich und kriegt schon einen Schlag in die Fresse und wird gefesselt.
Warum macht er überhaupt denen die Tür auf? Es ist doch nicht mal seine Wohnung. Warum macht er denen die Tür auf, wenn es halt nicht der Typ ist, dem halt die Wohnung gehört? Ach, ich weiß nicht, der Charakter ist irgendwie in meinen Augen auch total Reinfall.
So, und dann sind wir am Ende angekommen, als der Main-Charakter auf einmal, unser Transvestit, auf einmal in der Wohnung von den Polizisten sich befindet, wo er eigentlich einen Auftrag hatte, ihn zu töten. Und dann auch meint, ey, ich bin ein Auftragskiller, sitzt halt auf dem Sofa bei ihm, guckt Fernsehen, so eine kitschige Liebesromanze. Und dann der Polizist halt sofort auf ihn losgeht, weil er denkt, der Auftragsmörder will ihn töten. Und dann meint er halt so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf meine Organisation, ich beschütze dich jetzt vor den anderen Auftragsmördern. Und wahrscheinlich wird sie jetzt das Opfer, das Ziel von diesen Mörderkillern werden.
Aber ich finde, das war auch ein richtig geiler Cliffhanger automatisch.
Schon, das war echt cool.
Also ich fand das schon geil, wo sie halt oder er, dann Transvestit halt, einfach zu seinem Auftraggeber hingeht und sagt, ey Alter, wieso bezahlst du mir nur 3 Riesen dafür, dass eigentlich mein Auftrag, der bereits erledigt wurde von einem anderen, ne, möchte ich halt die Hälfte haben. Also es kam einfach gut rüber.
Vor allem, dass diese 3 Riesen sind ja auch einfach nur 22 Euro. Sind ja immer noch Yen.
Ja.
Es ist halt wirklich nichts.
Das ist ja.
Naja, aber er hat auch nichts getan dafür. Von daher 22 Euro geschenkt.
So, genug geredet drüber. Wir sind durch mit der Winterseason.
Yay, Urlaub.
Noch nicht ganz, denn die obligatorische Frage, was dadurch aus dieser Season am meisten beeindruckt. Willst du einen Anfang machen, Jaku?
Auf jeden Fall, der MVP dieser Season geht definitiv an Darling in the Franxx, ein super Anime vom Studio Trigger und A1 Pictures. Muss man sich einfach anschauen, wenn man sich etwas von der Winterseason anschauen möchte. Und noch ein anderer kleiner Tipp wäre Kokoku, hat auch ein super Opening. Definitiv. Und ja, kann ich nur ans Herz legen.
Ich muss sagen, dass ich mich bei Darling in the Franxx wirklich mega an diesem, also das ist sehr sexistische Anime und da störe ich mich echt mega dran.
Das ist gut daran.
Ich muss sagen, dass ich vor allem auch animatorisch haben wir quasi 3 richtig gut animatorische Anime diese Season. Das sind einmal After the Rain, dann haben wir noch Violet Evergarden und Devilman Crybaby und ich werde wahrscheinlich After the Rain weitergucken. Was sind deine Highlights?
Bei mir wird es Violet Evergarden sein.
Sonst nix? Mhm. Tja. Dann breche ich zum Abschluss auch nochmal ganz kurz eine Lanze für Citrus. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine sehr ernste Yuri-Story und sowas. Normalerweise, ihr wisst, wie Yuri-Stories sind. Und das finde ich schon, das kann man eigentlich mal so herausheben. Also das ist eine Yuri-Story, die jetzt mal nicht so 100% auf Fanservice geht. So, genug Werbung gemacht.
Hey!
Hey, wo ist mein Geld?
Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich habe ja schon gerade eingangs gesagt, dass es das letzte Mal wahrscheinlich sein wird, dass wir in dieser Dreierkonstellation hier sein werden. Wir werden das Konzept von unserem Season-Cast ein bisschen umstellen. Seid also gespannt, wenn wir im April wieder starten.
Yay.
In dem Sinne, es war mir eine Ehre. Ciao. Könnt ihr auch Ciao sagen.
Bye bye.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal im April. nach Ostern mit viel Schokolade.
Du wirst schon noch in einigen Podcasts bis Ostern sicherlich mal da sein.